Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wie immer an den Mikrofonen
Christian
und Anke. Und wir haben natürlich noch einen weiteren Gast. Wir bleiben heute wieder ganz in unserer Heimat in Haselünne. Wir sprechen mit jemandem, der hier seit vielen Jahren Verantwortung trägt. Und für uns ist das Gespräch heute ja durchaus auch ein Stück persönlicher. Wir sind beide hier in Haselünne zur Schule gegangen und später wieder zurückgekommen. Und Haselünne ist nicht nur unser Unternehmensstandort, sondern auch unser Zuhause. Wir wollen darüber sprechen, was eine Stadt wie Haselünne ausmacht. Über das Zusammenspiel von Stadt, Menschen und Wirtschaft, über Energie, Fachkräfte, Ehrenamt und über die Frage, wie man als Kommune Zukunft gestaltet, ohne das Bewährte zu verlieren. Und schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, lieber Werner Schreier, unser Bürgermeister von Haselünne.
Ja, danke schön, dass ich heute bei euch beiden sein darf, liebe Anke, lieber Christian. Freut mich und ich bin mal gespannt, welche Fragen ihr so an mich richten werdet.
Ja, wir auch, was da jetzt noch so kommt.
Wir schauen mal, wir haben noch mal was.
Genau, und ja, bevor wir gleich auch wirklich dann so ein Deep Dive machen und in die Themen einsteigen, also Haselünne, Wirtschaft, Handwerk und all das, ja, was uns da auch gemeinsam so umtreibt, magst du dich vielleicht einmal selbst kurz vorstellen? Also viele kennen dich natürlich in Haselünne und Umgebung als Bürgermeister, sicherlich der ein oder andere unserer Hörer auch nicht, aber vielleicht wissen auch nicht alle, wo du eigentlich herkommst und ja, was dich nach Haselünne geführt hat.
Ja, ich darf inzwischen seit nunmehr etwas mehr als 21 Jahren Bürgermeister der Stadt Haselünne sein. Wie ich immer gerne sage, eine kleine, feine, aber die schönste Stadt des Emslandes. Und ich selber bin groß geworden im Nachbarort in Gersten und habe Haselünne von Kindesbeinen an kennenlernen dürfen. Aus Kindersicht vielleicht mit den unschönen Dingen. Wir sind dort zum Zahnarzt gegangen und Schulbücher wurden dort gekauft. Aber auch das Kino war immer wieder Anlaufstelle in unseren Jugendjahren. Und 2004, als in Haselünne die Frage anstand, wer erster hauptamtlicher Bürgermeister dieser Stadt werden soll, habe ich mich dort beworben bei der CDU, bei dem CDU-Stadtverband. Und im Zuge des Auswahlverfahrens hat man sich dann für mich entschieden und die Bürger haben im Juni 2004 dann auch mehrheitlich im ersten Wahlgang gesagt, Werner Schreier soll unser zukünftiger Bürgermeister sein. Inzwischen bin ich zweimal wiedergewählt worden und wie gesagt, 21 Jahre darf ich diese wunderbare Stadt jetzt begleiten.
Ja, 21 Jahre, das war mir jetzt irgendwie nicht so klar. Also ich wusste schon einige Jahre, aber 21, Respekt. Aber was hat dich denn überhaupt, irgendwie in jungen Jahren dazu bewogen, zu sagen, ich werde mal Bürgermeister von Haselünne?
Ja, in der Schulzeit habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern war eher tatsächlich Richtung einem technischen Beruf unterwegs. Tierarzt hätte ich mir gut vorstellen können. Und nach dem Abitur am Gymnasium Leoninum in Handrup hat sich dann für mich die Möglichkeit ergeben, bei der Samtgemeinde Lengerich eine Verwaltungsausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst zu machen. Die habe ich dann 3 Jahre absolviert mit einem Fachhochschulstudium in Oldenburg. Und anschließend bin ich bei der Samtgemeinde Lengerich geblieben. Habe dort in verschiedenen Aufgabenbereichen in der Leitungsebene gearbeitet, zum Schluss als allgemeiner Vertreter des dortigen hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeisters, bin von dort nochmal für 2 Jahre nach Fürstenau gewechselt und eigentlich hatte ich nach dem Abschluss des Studiums für mich so festgelegt, ich könnte mir vorstellen, mal Stadtdirektor oder Gemeindedirektor in irgendeiner Kommune zu werden. Nur dann wurde die Gemeindeordnung geändert in Niedersachsen. Es gab nicht mehr den Gemeindedirektor und Stadtdirektor, sondern eben den Bürgermeister. Und dann ergab es sich, dass mir dann eigentlich durchaus es nahe lag, in ein Bürgermeisteramt hineinzugehen. Und wie gesagt, in Haselünne habe ich die Chance bekommen. Und es ist für mich nach wie vor eine Ehre, für diese Stadt tätig sein zu dürfen. Und es freut mich jeden Tag aufs Neue für die Stadt zu arbeiten, gemeinsam mit dem Team, das ich im Rathaus, aber auch in allen anderen Bereichen der Stadt Haselünne habe. Das ist schon einzigartig, wie das so funktioniert. Mich freut es jeden Tag.
Ja, also Lünne, also da lässt sich ja auch arbeiten, ne? Also kann man ja schon sagen. Und Also Lünne, wenn wir jetzt mal einen kleinen Werbeblock hier einschieben, oder ne, du bist ja auch schon mal gestartet, dem wir ja auch durchaus zustimmen. Also Lünne ist die älteste Stadt im Emsland, und du hast ja auch schon gerade so angedeutet, finden wir auch wirklich eine Stadt auch mit Charakter. Wenn wir mal so im Sinne eines ja sogenannten Elevator-Pitches, also du hast in einem Aufzug quasi nur kurz Zeit, jemandem zu erklären, was macht Haselünne eigentlich aus? Was ist das so was Besondere an Haselünne? Was würdest du dem der Person erzählen?
Haselünne traditionell unterwegs, aber eben dabei innovativ und vor allen Dingen für Bürgerinnen und Bürger lebens- und liebenswert und ganz tolle Menschen, die in den Mauern dieser Stadt leben.
Das kann ich, glaube ich, unterschreiben. Ich denke, wir lieben ja auch Haselünne und erzählen ganz häufig, wenn wir unterwegs sind, wo wir herkommen. Und erstmal ist natürlich Haselünne. Hase was? Keine Ahnung, wo ist denn das? Okay, dann ordnet man das ein, Nordwestdeutschland. Emsland ist dann vielleicht noch bekannt, da kann ich viele immer holen mit SV Meppen. Aber ich hole natürlich jeden ab mit, du hast bestimmt schon mal was aus Haselünne getrunken. Wir haben ja, ich sag mal, schöne 3 Brennereien und zumindestens, egal wo man auf der Welt ist, eine davon hat jeder schon mal irgendwie auf der Zunge gehabt und sagt, ja, ich kann mich gut daran erinnern. Meistens war der Morgen danach nicht so gut. Das ist auch bei ganz vielen. Aber ich finde, Haselünne hat natürlich neben den 3 Brennereien, gerade was du gesagt hast, viel zu bieten. Und ich finde, das hast du sehr schön beschrieben. Haselünne ist auf jeden Fall sehr lebenswert.
Ja, definitiv. Das geht mir nicht anders, wenn ich für die Stadt Haselünne unterwegs bin, dass eben viele mit Haselünne die
den Schnaps verbinden.
Ja, die Kornbrennereien und die Korntradition verbinden. Viele verbinden inzwischen mit Haselünne auch den Korn- und Hansemarkt, den wir alle 2 Jahre feiern dürfen. Aber eben auch einen ganz starken Wirtschaftsstandort in der Frage Einzelhandel und Bekleidung. Mhm. Auch das verbinden viele mit Haselünne, und das zeigt eben aus der Vergangenheit heraus auch, Haselünne ist seit vielen Jahrhunderten ein alter Handwerksstandort, ein alter Handelsstandort und nicht zuletzt deswegen auch in der internationalen Hanse engagiert, in der westfälischen Hanse engagiert. Und insofern hat sich das eben auch verfestigt, und wir versuchen das auch in die Zukunft zu tragen, um weiterhin dort eine aktive, interessante Stadt zu sein.
Ja, und du hast gerade auch schon den Korn-Hansemarkt angesprochen. Also das sehen wir auch so. Das ist natürlich ein Wahnsinns-Event mittlerweile. Und egal, mit wem man auch spricht, mit den Haselünnern, ne? Also jeder ist aktiv mit dabei, in welcher Form auch immer. Und es werden immer mehr, gerade so in den letzten Jahren, auch Gruppen, die sich engagieren. Ne? Da wird man von kleinen auf an irgendwie so auch mit hineingeboren. Und was wir auch mitbekommen, das zieht natürlich auch, ne? Also weit über die Stadtgrenzen hinaus, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Besucher hatten der Korn-Hansemarkt so im Schnitt?
Ja, also ich würde mal sagen, über die 3 Tage sind wir sicherlich deutlich über 30.000 Gäste mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist im nordwestdeutschen Raum sicherlich einer der größten mittelalterlichen Märkte und ist ja nicht umsonst auch vor einigen Jahren schon einmal ausgezeichnet worden. Und ich glaube, wir tun alle gemeinsam gut daran, mit dem Engagement außer Bürgerschaft heraus diesen Markt in die Zukunft zu tragen.
Mhm. Ja, also ich kenne den ja schon von Kindesbeinen an. Also meine Großeltern und meine Eltern haben den ja schon, ich sag mal, mitbegleitet. Und wir in unterschiedlichsten Facetten und unterschiedlichen Ständen von Handwerk über alte Fahrräder und, was mein Vater ausgestellt hat.
Die waren auch von Anfang an dabei, oder? So dein Opa?
Also ganz genau. Also ich kann mich daran erinnern, dass der erste Markt irgendwann in den 80ern, Anfang der 80er, irgendwann war, und da war ich als Kind schon da und durfte das miterleben. Und wenn man das jetzt sieht, ist das, glaube ich, ein Zeichen der Stadt, und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass der Tourismus immer weiter vorangetrieben wird, weil die Leute sehen, okay, eine alte Hansestadt, und was, ich sag mal, uns selten auffällt, weil wir einfach tagtäglich da sind, viele Gäste sagen einfach, was für ein schönes Stadtbild wir haben, und ich glaube, da kann man schon stolz drauf sein, dass wir so eine schöne kleine Stadt sind, die aber so viel zu bieten hat, ne?
Absolut. Werbeblock, würde ich mal sagen, an dieser Stelle, hier und da kommen wir bestimmt immer noch mal wieder dazu, weil wir alle gerne in Haselünne leben und arbeiten. Aber es ist ja wirklich so, ne? Also wenn wir sind jetzt seit gut 20 Jahren wieder zurück, als ich aus Haselünne weggegangen bin oder aus Läden, ne, 10 Kilometer weiter, aber in Haselünne auch Abitur gemacht, viele Freunde in Haselünne, viel in Haselünne gewesen. Ich war mir nicht so sicher, ob ich ins Emsland zurückkomme, einfach weil es so ländlich ist, weil ich damals gedacht habe, oh, eine Stadt ist viel cooler und alles ist viel toller und da ist viel mehr los. Wenn wir auch so in den letzten Jahren auch darüber ins Gespräch kommen, also wir wissen, im Laufe der Jahre haben wir so sehr unsere Stadt und unsere Region schätzen gelernt. Und ich habe das Gefühl, dass die heutige Generation, na, also auch unser Sohn, na, die so rund um die 20, dass das irgendwie auch nochmal, vielleicht ist es auch nochmal bedingt durch die Zeit, durch die, ne, gesellschaftlichen Umstände, Pandemie, was auch immer, dass da schon auch wieder ganz, ganz viel auch Traditionen hochgehalten werden, Vereine zum Teil, ne, auch so Schützenverein, solche Dinge, was bei uns ja schon auch wichtig war, aber zum Teil auch, wenn man so vom Abitur kam, ja, zum Teil auch manchmal hier vielleicht auch ein bisschen verpönt war. Also ich habe das schon das Gefühl, dass die jungen Menschen jetzt gerade, auch in ihrem Alter schon sehr zu schätzen wissen, was so die ländliche Region und Haselünne besonders zu bieten hat.
Ja, das würde ich 1:1 unterstreichen wollen. Ich glaube, es ist ganz wichtig für uns Menschen zu wissen, wo ist eigentlich unsere Heimat. Und Heimat zeichnet sich dadurch zunächst erst einmal aus, A, die Familie, B, ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, da hat das Emsland dem Grunde nach aus der Zeit des Armenhauses Deutschland mit dem Emslandplan in den 50er Jahren eine wirklich tolle Entwicklung genommen, insbesondere nochmal ab den 90er Jahren mit einem wirtschaftlichen Wachstum, unter anderem auch dadurch ausgelöst, dass eben das heimische Handwerk, die heimische Landwirtschaft intensiv gearbeitet haben, investiert haben in unsere Region. Und inzwischen im Emsland durchaus ja internationale Player unterwegs sind, die dazu beitragen, dass eben die jungen Menschen nach dem Studium, nach ihrer Berufsausbildung durchaus auch außerhalb Niedersachsens zurück möchten in eine Region, wo man sich eben wohlfühlt, wo ein Stück Heimat ist. Und da tun wir alle gut dran, dass wir das so auch für die nächsten Jahre weiter fortsetzen. Aber da ist auch jeder Einzelne gefordert.
Ja, ich glaube, so eine kleine Anekdote können Anke und ich ja ruhig noch erzählen. Ich sag mal, als wir in Köln gelebt haben und meine Eltern zu Besuch gekommen sind, haben die sich immer schon groß aufgeregt. Ich finde keinen Parkplatz, zu viele Menschen, alles so dreckig hier. Und wir haben die immer belächelt. Wenn wir jetzt in die Großstadt fahren, verhalte ich mich genauso wie meine Eltern und denke, oh, ist so schön, wenn ich wieder nach Hause komme, ich habe meinen Parkplatz, ich kann in aller Ruhe parken, brauche nicht eine halbe Stunde einen Parkplatz suchen, nicht so viele Menschen. Und natürlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier, aber ich glaube, wir haben schon eine Region erwischt oder sind, ich glaube, sehr, sehr dankbar für die Region, wo wir wohnen, weil sie einen wirklich großen Mehrwert bietet. Und vielleicht auch mal, vor 20 Jahren hatten wir die Option noch nicht oder über 20 Jahren. Jetzt gibt's auch einen Standort Fachhochschule Lingen von der Osnabrücke, ein Satellit, der auch vielen Menschen, ich sag mal, eine Heimat bietet, wo man jetzt in Lingen auch tolle Fächer studieren darf und kann. Und das bringt uns ja schon nochmal ein Stück weiter im Emsland. Also ich glaube schon, das ist genau wie wir gesagt haben. Und dann können wir den Werbeblock vielleicht auf das Emsland beenden. Eine tolle Region, in der wir leben dürfen.
Ja, aber es geht ja nicht um irgendwie nur Werbung und irgendwie so schön, sondern das sind ja Fakten. Also warum ist es hier denn so lebenswert und warum lässt es sich hier denn so gut leben? Und wenn wir da vielleicht mal so ein bisschen reingehen, auch Haselünne auch als Wirtschaftsstandort für uns als Unternehmen, wir haben im Moment um die 170 Mitarbeitende. Ausbildung ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Standortfaktor. Es generell attraktiv zu sein, attraktive Arbeitgeber für Fachkräfte, nicht nur die eigenen, die wir ausbilden, sondern auch mal so Professionals, die auch den Weg zu uns finden. Und wenn du das Thema mal so ein bisschen beleuchtest, auch Haselünne als Wirtschaftsstandort, wo setzt die Stadt da so Schwerpunkte auch?
Also zunächst einmal darf ich, glaube ich, feststellen, für Haselünne hat sich in den letzten 20 Jahren alleine die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze von gut 3.000 auf über 5.000 erhöht und befindet sich damit dem Grunde nach in einem oberen Drittel, wenn man das landkreisweit betrachtet. Und man darf auch feststellen, dass ja nicht nur die Menschen in Haselünne arbeiten, sondern auch gerne in den Nachbarorten. Und dann ist eben wichtig, dass die Menschen, die da sind, sich wohlfühlen. Und wohlfühlen tun sie sich, wenn die weichen Standortfaktoren einer Kommune stimmig sind. Das heißt, für die Naherholung muss was da sein, das Freizeitangebot muss stimmig sein. Ich brauche ein gutes Kulturangebot und da liegt das Emsland und auch Haselünne mit der Entfernung zu den nächsten Großstädten wie Oldenburg, Osnabrück, aber eben gegebenenfalls auch auf der niederländischen Seite Emmen relativ gut. Das Ruhrgebiet ist relativ schnell erreichbar und wenn man dann besondere Highlights haben möchte, ist man da. Die Stadt Lingen als großer Player im Emsland hat nochmal mit den Emslandhallen und deren Angeboten Besonderes geschaffen und insofern... Das ist eben auch wichtig, dass wir diesen Rahmen, der neben dem beruflichen steht, gut aufstellen. Und da hat die kommunale Seite eine Menge getan und da legen wir auch Wert drauf. Aber für die Betriebe selbst muss natürlich die Infrastruktur stimmen. Und da geht's los von der verkehrlichen Anbindung, von der Nähe der Absatzmärkte, aber eben auch, das haben wir in den letzten Jahren nochmal deutlich gemerkt, zum Beispiel Glasfaserausbau. Mhm. Da ist das Emsland und damit auch die Stadt Haselünne inzwischen ein Hidden Champion. Wir können in anderthalb Jahren sagen, dem Grunde nach kann jeder, der möchte, einen Glasfaseranschluss haben. Das gibt es noch längst nicht überall, aber es hilft eben in der weltweiten Vernetzung, dass die Unternehmen hier vor Ort agieren können. Dass Homeoffice funktioniert, was an vielen Standorten eben gerade auch in der Pandemie eine Riesenherausforderung war. Das ist gelungen und das erkennen jetzt auch die, die nach dem Studium in den Großstädten geblieben sind. Man kann auch aus Haselünne und dem Emsland heraus wunderbar im Rahmen des Homeoffice Jobs ausüben, die international eine Rolle spielen, für große Unternehmen tätig sein. Aber die Unternehmen haben sich entwickelt und bieten eben jetzt auch ganz tolle Arbeitsplätze an, nicht nur im klassischen Arbeitersektor, sondern eben auch durchaus in Leitungsebene, in innovativen Jobs, wo ich in Teilen teilweise wissenschaftlich unterwegs sein darf. Und da haben, glaube ich, Haselünne, aber auch die gesamte Region eine tolle Entwicklung erlebt.
Also, das mit dem Glasfaser ist ja für mich auch nochmal ein guter Hinweis, weil ich durfte das jetzt auch lernen. Wir sind ja in Teilen noch on-premise, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Das heißt, wir arbeiten noch mit einem lokalen Server und bei uns in der Firma. Und mittlerweile ist es so, dass fast alle Anbieter, unsere Softwareanbieter, eine Cloud-Lösung haben. Diese Cloud-Lösung funktioniert aber nur, wenn es tatsächlich eine gute Internetverbindung gibt mit einer gewissen sichergestellten Geschwindigkeit. Und da kann ich tatsächlich dem zustimmen. Wir sind da mittlerweile so gut aufgestellt, dass wir fast alle Softwarelösungen über die Cloud bedienen können. Und das wäre, ich glaube, noch vor 5 oder 10 Jahren noch gar nicht der Fall gewesen, mit einer Souveränität zu sagen, weil, ich sag mal, machen wir uns nichts vor, ohne eine Internetverbindung ist unser Tagesgeschäft sehr schwierig. Also auf der Baustelle geht das gut, ja, aber in der Verwaltung, um Material zu bestellen und, brauchen wir eine gute Internetverbindung und die ist tatsächlich gegeben. Und ich glaube, das ist ein wirklich harter Standortfaktor, der gut zählt, definitiv.
Ja, dem ist so und gerade für die heranwachsende Generation, schauen wir mal 10 Jahre nach vorne, wäre für die ein Großwerden im Bildungssystem ohne Glasfaser gar nicht denkbar. Mhm. Und das wird ja auch ins Berufsleben immer stärker hineinwachsen. Und insofern war das richtig, die Entscheidung zu treffen, auf emsländischer Ebene frühzeitig mit den möglichen Förderbedingungen, die es der Bundesrepublik Deutschland gibt, sich auf den Weg zu machen, um diesen Baustein noch einmal klar zu besetzen.
Mhm. Siehst du sonst noch, also das ist ja schon was ganz, ganz Wesentliches und das ist ja das, was ich eben auch meinte, dass diese weichen Faktoren, dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, was sich dann auch so breit macht, das kann man ja eigentlich immer an harten Fakten auch messen, die irgendwie da sein müssen. All das, was du gerade auch aufgezählt hast. Und du hast jetzt gerade das Beispiel genannt, Glasfaserausbau. Gibt es da noch so Beispiele, wo du sagst, also damit können wir schon stolz nach draußen gehen, Hasselünne, auch wenn wir rausgehen, hier nicht nur innerhalb des Landkreises, sondern vielleicht auch des Landes oder darüber hinaus. Das machen wir irgendwie anders oder besser oder besonders gut irgendwie?
Also da würde ich in den Bereich frühkindliche Bildung und Bildung nochmal hineinschauen. Ich glaube, auch da sind wir in Hasselünne, aber eben auch im Emsland wirklich gut aufgestellt. Wir können tatsächlich sagen, wir können jeder Familie einen Kita-Platz anbieten. Nicht immer in der Wunscheinrichtung. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Da haben wir viel Geld in der Hand genommen, einen zweistelligen Millionenbetrag in den letzten 10 Jahren, um eben dort auch den Ausbau hinzubekommen, mit Unterstützung Landkreis und Land Niedersachsen. Aber eben auch zum Beispiel der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab nächstem Sommer dann aufsteigend im Primarbereich einsetzt, spielt im Emsland eigentlich eine eher untergeordnete Rolle, weil wir schon auf freiwilliger Basis vor vielen Jahren die Ganztagsbetreuung eingeführt haben, um eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser steuern zu können und besser in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, auch in dem Sektor sind wir Vorreiter und bieten da gerade den jungen Familien mit Blick auf berufliche Entwicklungschancen wirklich ein gutes Feld. Und da muss ich an der Stelle auch ein Dankeschön an alle Unternehmen sagen, die sich darauf eingelassen haben. Denn es bedingt ja nicht nur des tatsächlichen Platzangebotes, sondern auch der Bereitschaft der Unternehmen, sich auf diese Vereinbarkeit einzulassen und auch die Rahmenbedingungen im Betrieb zu schaffen. Und dieses Zusammenspiel trägt, glaube ich, dazu bei, dass eben die Perspektiven so gegeben sind.
Ich sehe das auch so und ich sehe das auch, auch im Vergleich zu Freunden, Bekannten, die wir auch, sag ich mal, außerhalb des Emslandes auch haben, das Angebot im Emsland da einfach schon gut ist und gesichert ist, dass auch gerade, sehr oft gerade Vereinbarkeit betrifft ja auch Frauen. Ja, ne, ich bin ja Verfechterin dafür. Natürlich müssen wir immer die ganze Familie mitdenken und die Männer auch, aber oft ist es ja nun mal noch so, dass auch die Arbeitszeit und das Pensum auch der Frauen betrifft. Und das sehe ich schon im Emsland, dass das wirklich sehr gut vereinbar ist. Aber ich sehe das auch so, dass man durchaus als Unternehmen diese Haltung auch an den Tag legen muss und ich sag mal den Mitarbeitenden da auch entgegenkommen muss und da schauen muss, wie kann es gehen, wie kann das fürs und wie können wir geben und nehmen auch schaffen? Wie kann das für das Unternehmen gut sein und für die Familie auch? Trotzdem, und das muss ich bei allem Guten, was hier in Hasselünne und Umgebung, was ich auch sehe, sagen, auch hier, und das nehme ich schon wahr, auch gerade in den letzten Jahren, ne, macht ja durchaus auch der Fachkräftemangel, auch bei den Erziehern hier und da, merkt man das natürlich auch schon, vielleicht sind das auch mal Krankheitswellen, dass man schon mal merkt, dass hier und da mal die Gruppe früher geschlossen wird oder auch mal ausfällt, Dinge zusammengelegt werden. Ich sehe das schon, das ist hat längst nicht dieses Ausmaß wie in anderen Städten und Kommunen, nicht im Entferntesten, aber das gibt's hier schon auch durchaus. Wie ist da so dein Blick darauf? Wie ist da die aktuelle Situation?
Also tatsächlich.
Also das ist ja mein subjektiver Eindruck, ne, den ich auch von anderen Eltern mitbekomme oder Mitarbeitenden.
Durchaus richtig. Ich kann das am Beispiel der Stadt Hasselünne deutlich machen. Wir sind inzwischen Träger von 7 Kindertagesstätten und wir beschäftigen mehr Erzieherinnen und Fachkräfte in dem Sektor, als wir in der Verwaltung haben und stehen dem Grunde nach wöchentlich vor der Herausforderung, wie stellen wir tatsächlich den Betrieb sicher.
Ja.
Denn Krankheitsfälle gibt es immer und wenn dann die sogenannten Grippewellen durch die Einrichtungen gehen, das macht ja auch nicht Halt vor den Beschäftigten. Und insofern ist es eben tatsächlich an der Stelle aus Sicht eines Arbeitgebers wichtig, dass Kinder, die krank sind, tatsächlich zu Hause bleiben. Ja. Nicht, damit sie andere nicht infizieren, sondern eben auch zum Schutz der Beschäftigten, absolut, dass sie überhaupt da sein können. Und das ist wie bei euch im Betrieb, fällt ein Mitarbeiter aus. Man hat ja nicht, ich sage immer, wie im Fußball eine Ersatzbank, wo man dann jemanden runternimmt und aufs Spielfeld schickt.
Leider nicht.
Und im Kita-Bereich gibt es das tatsächlich. Wir halten sogenannte Vertretungskräfte vor. Hm. Nur die sind eigentlich für die planbaren Ausfälle vorgesehen und können nur Spitzen abdecken. Hm. Und das ist eigentlich immer wieder die Herausforderung, das in den Griff zu bekommen. Da bin ich durchaus dabei. Bei aller Familienfreundlichkeit, die wir an den Tag legen können, haben wir Krankheitsspitzen, dann können auch wir dort eine tatsächliche Betreuungssicherheit nicht rund um die Uhr 24/5 tatsächlich sicherstellen. Mm,
ja, das, na, das ist sicherlich auch so nicht möglich. Und aber trotzdem, na, das habe ich ja gerade schon betont, wir sehen das schon auch in der Firma, wie gesagt, gerade im Vergleich zu anderen Städten und Kommunen. Und wir haben das ja bei unseren Kindern auch gesehen, bei beiden, dass da schon sehr viel möglich ist und dass sich da auch wirklich in den letzten Jahren auch viel getan hat, kann ich wirklich auch nur unterschreiben. Vielleicht nochmal, bevor wir wirklich gleich auf unser großes Thema oder auch das, was uns natürlich auch gerade so die Energiewende, die Klima nochmal eingehen, vielleicht nochmal so zu diesem Block, gerade so Herausforderungen für Haselünne, wo siehst du die im Moment so am stärksten, so für die Zukunft?
Also wir haben in Haselünne tatsächlich drei große Herausforderungen. Die eine Herausforderung betrifft eigentlich zwei Punkte. Das ist natürlich die Verbesserung der Infrastruktur. Und Infrastruktur gerade auch für Unternehmen heißt Erreichbarkeit. Mhm. Und Erreichbarkeit mit der Schiene, Erreichbarkeit Straße, Erreichbarkeit wasserseitig. Wasserseitig mit der Hase, glaube ich, da sind wir drei uns einig, das wird schwierig. Außer man möchte mit dem Kanu transportieren.
Das ist eigentlich
oder,
immer ganz schön.
Oder nur ein bisschen. Aber das wird's nicht wirklich sein. Dann die Schiene, da arbeiten wir dran mit den benachbarten Kommunen und dem Landkreis Emsland, um hoffentlich die Bahnstrecke von Meppen über Haselünne nach Essen-Oldenburg zu ertüchtigen. Da sind wir auf die Hilfe des Landes angewiesen und das wäre wirklich klasse, wenn man da wieder Personenbeförderung auf die Schiene bekäme. Das wäre auch ein Nachhaltigkeitsthema, was, glaube ich, nochmal ganz wichtig ist.
Siehst du das schon als realistisch, dass das umgesetzt wird?
Also wir haben Riesenherausforderungen im Wettbewerb aller anderen Kommunen in Niedersachsen dort zum Zuge zu kommen, weil es ist auch ein sehr langer Streckenabschnitt, der dort ertüchtigt werden müsste. Aber gerade aus Haselünner Sicht eine Bahnanbindung Richtung Meppen zu haben oder nach Essen-Oldenburg, um damit dann von Osnabrück nach Oldenburg in den Streckenabschnitt hineinzukommen, das wäre schon, glaube ich, sehr gut. Man könnte auch Schülerbeförderung Richtung Meppen nochmal wieder darauf ansetzen. Und wir müssen mal schauen. Ich hoffe, dass es gelingt, dass wir überzeugende Argumente haben. Aber am Ende entscheidet es das Land Niedersachsen, welche Strecken sie ertüchtigen wird. Ja, und die zweite Herausforderung ist natürlich Straßenverkehrsinfrastruktur E233. Genau. Beschäftigt uns seit nunmehr 25, fast 30 Jahre. Da hoffe ich, dass es in den nächsten Jahren tatsächlich gelingt, auch die Planverfahren so abzuschließen, dass wir Baureife bekommen. Denn bei allen Situationen, die wir dort tagtäglich auf der Straße erleben und dem Potenzial, was dadurch gehoben werden kann, auch nochmal für Betriebe schneller unterwegs sein zu können, auch für Fachkräfte nochmal schneller erreichbar zu sein, die von außen zu uns kommen, glaube ich, ist das wichtig, dass wir diese Straße ertüchtigen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, und das ist eine Riesenherausforderung, weil wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen momentan als nicht konstant und konsistent erleben. Wie müssen wir eigentlich nachhaltig eine Kommune, unsere Region umbauen in der Frage Energienutzung, in der Frage, wie gestalten wir unseren Landschaftsraum, wie gehen wir mit dem Thema Wasser um, wie nutzen wir im Zweifelsfall auch wirklich die erneuerbaren Energien und wie bekommen wir den Bürger an der Stelle auch mit? Denn ohne Mitnahme des Bürgers von oben befohlen, ist es ganz schwierig.
Ist immer so, ja.
Ist ja unheimlich viel Aufklärungsarbeit, die da notwendig ist, ne? Gerade auch bei dem Bürger an sich, der natürlich überrollt wird mit Informationen, auch zum Teil mit Falschinformationen. Und ich glaube, da sind wir oder docken wir genau an dem Punkt an, der für uns natürlich relevant ist. Ich sag mal, das Thema Energiewende an sich, die uns natürlich tagtäglich antreibt, weiter nach vorne zu gehen. Und ich glaube, euch in der Verwaltung auch umtreibt. Denn wir haben ja, ich sag mal, die Vorgabe Klimaneutralität fürs Land Niedersachsen bis 2040. Kommunale Wärmeplanung für große Städte, glaube ich, schon bis 26, für alle anderen Gemeinden bis Mitte 28, wenn ich das richtig habe. Und das Thema GEG, ich sag mal, seit Robert Habeck in aller Munde. Ich glaube, eine ganze Menge andere Themen, die wir vielleicht auch aktuell noch im Emsland haben. Ich glaube, es gibt ja dieses Thema der Solaroffensive, aber auch der Wasserstoff, oder das Thema Wasserstoff, was in Lingen jetzt im Rahmen des Rückbaus des Kernkraftwerks ja aktiv ist. Also ich glaube, wir haben eine ganze Menge Themen, die also uns umtreiben und natürlich auch, ich sag mal, die Gemeinde umtreibt. Und wenn man vielleicht mal in den in den ersten Part, der euch, ich glaube, stark fordert oder auch zum Teil umtreibt, ist die Wärmeplanung, also das WPG, das Wärmeplanungsgesetz. Wo steht denn Haslünne da im Prozess, beziehungsweise wo seht ihr euch aktuell?
Also wir sind noch nicht in die klassische kommunale Wärmeplanung unmittelbar eingestiegen, so sprich, dass wir eine Ist-Aufnahme gemacht haben. Wir haben an der Stelle für uns zunächst erst einmal entschieden, dass die größeren Kommunen, die ja bis Ende 26 dem Grunde nach dort die Pläne zu entwickeln haben, durchaus für uns auch Vorbild sein können, wie haben sie es entwickelt. Und da gilt dann der alte Satz in der Schule nicht so sehr, man darf auch mal abgucken. Und das wollen wir da nutzen. Und das macht es aber auch durchaus herausfordernd. Wir sind nicht eine klassische Stadt mit einer kleinen Fläche. Haselünne hat knapp 160 Quadratkilometer. Das Zentrum selber mit seinen 8000 Menschen, durchaus städtisches, klares Gepräge, aber eben auch 15 Ortschaften, die sehr ländlich geprägt sind. Und da habe ich in der Frage, wie baue ich die kommunale Wärmeplanung denn tatsächlich auch auf, ganz unterschiedliche Teilräume, die ich betrachten muss, die ich auch anders strukturieren muss im Zweifelsfall. Und das, was wir feststellen, ist, wir betrachten natürlich auch schon Stadtquartiere und Ortschaften. Ist es dort richtig, ein Wärmenetz aufzubauen? Wir haben ja Erfahrung mit Wärmenetze in Haselünne und stellen momentan aber fest, wenn nicht entsprechend zusätzliche Fördermittel hineingegeben werden, bewegen wir uns nicht in einer Wirtschaftlichkeit, wo der Bürger diese Wärmeangebote, die dann möglich wären, tatsächlich akzeptiert. Denn der Bürger möchte am Ende des Tages möglichst günstig heizen, seine Wärme beziehen können und verlässlich. Und deswegen stellen wir gerade fest, dass dort eher Individualität als Gemeinschaftssinn tatsächlich an den Tag gelegt wird. Und auch das sage ich so offen mit den Wärmepumpen, egal ob Erdwärme oder die Luftwärmepumpen, hat man ein gutes Angebot, was hervorragend funktioniert in Kombination mit Photovoltaik und gibt jedem die Freiräume, die er vielleicht auch für sich haben möchte. Natürlich zum jetzigen Zeitpunkt eine noch relativ teure Variante, weil wir aus Zeiten kommen, wo wir mit Brennwertthermen und den klassischen Ölheizungen auch investiv betrachtet sehr verwöhnt gewesen sind. Und absolut, das ist diese Herausforderung.
Ja, ja.
Also ich glaube, das sind zwei oder drei Punkte, die du genannt hast, die tatsächlich herausfordernd sind, weil wir sind ja als Bürger in den letzten 15 Jahren auch immer weiter verwöhnt worden. Das heißt, es wurde immer mehr Flexibilität in den Markt geworfen. Früher gab es den Energieversorger, den musste ich nehmen. Mittlerweile darf ich täglich wechseln. Das heißt, da kommt das Thema, ja, aber wenn ich mich jetzt binde, bezahle ich x Euro. Ist das denn gerechtfertigt? Ich glaube, das ist ja auch das Thema, was euch als Verwaltung oder dich als Bürgermeister auch umtreibt. Wie kann ich einen fairen Preis gestalten? Und zum Zweiten, wir haben ja schon Erfahrung mit, wie du gerade sagtest, Nahwärme. klassisch, was, ich sag mal, ihr von der Stadt Haslünne betreibt, aber wir kennen natürlich auch in den letzten 20 Jahren Biogasanlagen in den umliegenden Dörfern, wo, ich sag mal, kleine Netze aufgebaut worden sind, und diese Diskussion kennen wir auch. Wie ist der Preis? Wie gestaltet sich der Preis? Wie können wir den Preis festhalten? Sind wir immer noch günstig unterwegs? Und ich glaube, das ist schon eine gewisse Herausforderung, weil ja, auf der einen Seite müssen wir uns dezentralisieren. Sprich, wir haben PV-Anlagen, wir haben Wärmepumpen und, wir haben, ich sag mal, Windenergie. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch dahin kommen, dass der Mensch lernt, mit der Energie anders umzugehen. Und ich glaube, die Herausforderung ist schon groß. Und da hast du tagtäglich mit Bürgern zu tun, die auch garantiert bei euch an die Tür klopfen und sagen, liebe Stadt, gib mir doch mal einen Rat, wie kann ich meine Heizung am besten jetzt sanieren und was ist die beste Lösung? Ich sag mal, habt ihr da ein Angebot geschaffen, wo ihr sagt, ich kann dem Bürger Hilfe geben?
Ja, wir haben uns ja vor, ich glaube jetzt fast 5 Jahren auf den Weg gemacht, seinerzeit mit Fördermitteln aus dem LIDA-Förderprogramm eine Klimawerkstatt einzurichten, die wir am Markt platziert haben, wo der Bürger unsere Fachleute ansprechen kann, insbesondere unseren Klimaschutzmanager Herrn Althoff, der eine breite Beratung geben kann, aber nicht in das Spezielle hineingeht, wo dann eigentlich die Fachunternehmen federführend sind.
Wo wir dann ansetzen würden.
Genau, wo Firma Voss und andere Marktanbieter ihre Kompetenz haben. Mhm. Das wollen wir gar nicht, aber wir können zumindest aufzeigen, wenn du über Luftwärmepumpe nachdenkst oder doch Brennwerttherme, wie ist die Kombi dann mit Photovoltaik und welche energetischen Dinge hast du dann zu erwarten? Mhm. Da wollen wir gerne behilflich sein. Dieses Angebot haben wir nach dem Förderprogramm verstetigt. Das finanziert jetzt die Stadt Haselünne komplett. Und wir nutzen das als Stadt natürlich auch, sodass wir auch unsere Liegenschaften immer wieder überprüfen, wo können wir besser werden, wo können wir nochmal Energieverbräuche senken. Gerade Energieverbrauchssenkung muss eigentlich Maßstab sein und nicht die Frage draufzusetzen. Und das ist natürlich herausfordernd, weil ich sage mal, da können wir selbst bei unseren Kindern ja anfangen. Wenn wir sagen, wir müssen weniger Energie verbrauchen, dann funktioniert das heute prima in der Frage. Der Fernseher wird nicht mehr so häufig angestellt. Aber da ist eben Ersatz Tablet und Handy. Mhm. Und fragt mal heute eure Kinder, wenn ich meine fragen würde, kriegt ich auch zur Antwort. Also das Ding muss rund um die Uhr an sein. Mhm. So, und dort auf Verzicht zu setzen, wird nicht funktionieren. Mhm. So, und die Herausforderung, die dann jetzt auf uns zukommt, zum Beispiel KI, Rechnerleistungen kennt ihr aus dem Betrieb auch. Selbst wenn man alles in die Cloud passt, gewisse Dinge hat man aber eben im Haus und es wird nicht weniger, sondern es wird an der Stelle tatsächlich mehr. Mhm. Und deswegen bei allen Energiesparbieren, die wir eingeschraubt haben, günstigere Weißelektrogeräte, das wird am Ende ja ein Stück weit in der Energieeinsparung dazu beitragen. Andererseits die neuen Techniken verbrauchen wieder mehr. Mhm. Und dieses Spannungsfeld nochmal sauber hinzubekommen, ist, glaube ich, für alle Seiten herausfordernd. Das ist bei uns im Rathaus genauso. Mhm. Wir versuchen auch da Energie zu sparen, CO2 zu sparen und. Schönes Beispiel, als ich nach Haselünne kam, Christian weiß es auf alle Fälle, bei dir, Anke, weiß ich es nicht, hatten wir so wunderschöne gestaltete Glühbirnenleuchter im Foyer hängen und auch im Sitzungssaal. In meiner ersten Ratssitzung habe ich mal die Glühbirnen gezählt, die im Sitzungssaal verschraubt waren. Und das waren einige hundert. Mhm. Und die Lichtausbeute war deutlich geringer als die Wärmeausbeute. Mhm. Aber da hat Ende der 90er, das Rathaus ist 82, 83 gebaut worden, niemand drüber nachgedacht. Da war das schick, da war das modern. Und natürlich haben wir heute LED-Beleuchtung im Rathaus, alles dem Grunde nach auf Sensoren gesteuert. Aber insgesamt ist der Energieverbrauch im Rathaus nicht gesunken, sondern weiter gestiegen, weil die neuen Techniken eben ständig mehr fordern. Mm, mm.
Nochmal ganz kurz zu dem Klimaschutzmanager. Ich habe ja am Anfang gedacht, was soll denn sowas? Die Menschen können sich doch an uns wenden. Die können doch direkt zu den Profis gehen. Und ich glaube, oder wir sehen das bei uns ja auch, geschieht ja auch. Auf der anderen Seite finde ich es aber wirklich sehr gut, weil genau das, was du gerade sagst, dieser Erstüberblick, ne, dass man dann ne, vielleicht nicht selbst in diesem Urwald von Informationen, auch im Internet und so weiter, dass man einfach da einen echten Menschen hat, wo man sich erstmal einen Erstüberblick verschaffen kann und wo man dann einfach, ich sag mal, weitere Schritte dann bei den Fachunternehmen vornehmen kann, finde ich total gut. Aber mich würde mal interessieren, du sagst, seit 5 Jahren haben wir den in Haseln, ne? Wird das stark angenommen? Das ist ja nur ein Teil seiner Arbeit, richtig?
Das ist ein Teil seiner Arbeit. Er deckt natürlich zum Beispiel auch für uns als Stadt mit ab, welche Förderprogramme gerade im nachhaltigen Sektor können wir nutzen, welche sind zielführend. Genauso deckt er aber auch Themen ab wie das Stadtradeln, wo eben Bürgerschaft sich engagiert.
Mhm. Haben wir einen dritten Platz gemacht dieses Jahr?
Bärenstark unterwegs. Es reichte noch nicht für die Meisterschaft, aber das kann ja demnächst noch kommen.
Bei diesen Dorfgemeinschaften, da konnten wir nicht mithalten.
Aber das ist ja dann auch Ansporn. Genauso kümmert er sich aber eben auch um die Frage Blühwiesen, Grundschulen, Kindertagesstätten mitzunehmen, was können schon die Kleinsten im Zweifelsfall in Nachhaltigkeitsthemen machen. Und also es ist ganz unterschiedlich. Ich sage immer, kommt manchmal so auf die Jahreszeit drauf an. Wenn einer tatsächlich eine Heizung kaputt hat und erinnert sich daran, da gibt es jemanden, wo ich mich mal dran wenden kann, dann sind die da. Am Anfang war es eher häufiger, dass so eine allgemeine Information stattfand, aber wir erleben ja heute auch fast keinen Tag, wo nicht in den Medien irgendwo was absolut dazu geschrieben wird. Ja. Und in Teilen sind die Menschen ja tatsächlich verunsichert.
Und nicht wissen, nur in Teilen, ja.
Wissen wirklich nicht, was ist jetzt die richtige Lösung für mich. Und insofern ist dieses Beratungsangebot, wir können es ja nur anbieten, glaube ich, ganz wichtig. Und in Haselünne hat sich das gut verankert. Es gibt auch durchaus das ein oder andere Unternehmen, das sich mal meldet und sagt, Mensch, könnt ihr uns da mal sagen, gibt es da noch eine Förderung und dergleichen? Das wollen wir gerne begleiten, dafür ist er da. Und wie gesagt, wenn es in die speziellen Themen geht, welche Techniken sind da zielführend, welche Anbieter muss man haben? Da ist das Handwerk erster Ansprechpartner. Mhm. Das können und wollen wir gar nicht abdecken. Und wir wollen auch nicht die Arbeit von den sogenannten TGA-Planern abnehmen an der Stelle, weil die haben ein deutlich breiteres Wissen nochmal. Aber für die Erstinformation, einen Erstüberblick, glaube ich, ist das ganz gut, dass wir dieses Angebot haben.
Ja, ich glaube, und das merken wir ja auch, dass immer wieder Fragen kommen, ja, warum soll ich meine Gasheizung denn durch eine Wärmepumpe ersetzen? Ich kriege ja bald Wasserstoff geliefert durch meine Gasleitung. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass auch die Stadt da ein bisschen Aufklärung leisten kann und sagt, ja, wir haben im Emsland das Thema Wasserstoff, aber bis Wasserstoff bei meinem Privathaus ankommt, sind wir Jahrzehnte weiter. Und ob es dann überhaupt genutzt werden kann für einen Privathaushalt, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema.
Ja, definitiv. Also Wasserstoff ist ja ein regelrechter Hype, vor 2 Jahren drum entstanden. Dabei ist aber eben vergessen worden, dass Wasserstoff eigentlich nur dann zielführend ist, wenn es auch in großen Mengen tatsächlich verbraucht wird. Wasserstoff ist vom Grundsatz her ehrlicherweise nicht unbedingt etwas für den Privathaushalt, sondern eher für mittelständische Unternehmen oder Großunternehmen.
Großunternehmen, ja.
Und zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, die Wasserstoffversorgung wird in den nächsten Jahrzehnten erst aufzubauen sein.
Ja.
Und man kann auch nicht Wasserstoff so in die bestehenden Gasnetze einleiten. Dafür brauche ich komplett neue Netze. Die Infrastruktur aufzubauen, würde eine Menge Geld kosten. Und es gibt ja Hauptleitungen, die gebaut werden sollen und wo auch zu gewissen Kommunen Abzweige vorgesehen sind. Aber auch das gehört zur Ehrlichkeit. Haselünne liegt momentan im Emsland nicht geografisch so, dass wir tatsächlich einen unmittelbaren Abzweig bekämen. Und insofern wird Wasserstoff für Haselünne selbst erstmal in den nächsten 10, 15 Jahren keine gravierende Rolle spielen. Da sind andere Kommunen im Emsland sowie Lingen und die Standorte, die an der Hauptleitung liegen, besser dran. Aber auch da gilt, erstmal Richtung Industrie und Abnehmer, große Gewerbebetriebe, genau. Abnehmer zu finden.
Und da hoffen wir, siedelt sich vielleicht der ein oder andere im Emster noch an von Großkonzernen. Das ist ja auch eine Idee oder auch ein Wunsch, der dahinter steht, weil man sagt es ja nicht umsonst, also Wasserstoff ist Champagner der Energiewende, ne? Also es ist ein sehr, sehr teurer Energieträger. Und gerade wenn dieser grün sein soll, was wir natürlich alle wollen, grünen Wasserstoff, dann wird es nochmal teurer. Also da muss man, glaube ich, und deshalb finde ich das auch gut, wenn da in so einer Erstberatung vielleicht von der Stadt auch gesagt wird, nee, Leute, das ist nicht so einfach, wie wir uns das manchmal vorstellen oder auch wünschen. Ne? Du hattest vorhin schon mal einen Punkt, der finde ich nochmal ganz interessant. Ihr habt ja auch eine Menge eigene Liegenschaften, Gebäude, Immobilien, die ja auch, ja, nicht nur immer neu gebaut werden, so wie jetzt die Grundschule. Da kann man auf der grünen Wiese ein bisschen besser planen. Aber wie setzt ihr denn die Themen, ich sag mal, Energiewende im Bereich der vorhandenen Immobilien um? Gerade in den Schulen, wenn es darum geht. Ich kenne das noch, wenn ich das Geräusch in den Ohren habe, wie das Heizkörperrauschen in der Grundschule oder in der Oberschule oder damals Realschule. Das ist natürlich so, da wurde einfach mit 80-gradigem Wasser hoher Pumpenleistung durch die Klassenräume geschickt, da wurde es immer warm und man hat die Fenster aufgemacht, weil war ja, kostet ja nichts, ne? Gas und Öl war ja günstig. Zu meiner Schulzeit ist auch ein bisschen was länger her. Aber da habt ihr ja auch ein Riesenthema, was ihr vor euch herschiebt und wo ihr sehr wahrscheinlich sukzessive dran arbeiten müsst.
Ja, da sind wir, je nachdem, wie alt die Bestandsheizungssysteme sind und wie wir in die gebäudliche Sanierung hineingehen, natürlich unterwegs. Und ich nenne mal zwei Beispiele. Bödecker Oberschule haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren die Netzstruktur der einzelnen Gebäude im Schulhofsektor nochmal komplett erneuert, haben dort inzwischen auch Wärmepumpen im Einsatz, nutzen in Teilen aber eben auch als Ergänzung beziehungsweise als, ich sag mal, im Worst-Case-Fall dann nochmal klassische Heizungen, die dann, wenn es wirklich richtig kalt wird, nochmal zugeschaltet werden können. Und das sage ich auch so ganz offen, da nutzen wir auch gerne das Wissen der örtlichen Handwerksbetriebe, die uns sagen, setzt da nicht alles auf einmal um, sondern macht es im Zweifelsfall sukzessive. Und vor allen Dingen, uns ist dann an der Stelle wichtig, dass wir noch einmal rechnen. Ist das in Teilen auch betriebswirtschaftlich vernünftig, was wir da tun? Gerade Altgebäude zu ertüchtigen, ist manchmal, das ist immer machbar. Aber wenn man dann mal die Zahlen daneben liegt, kommt man auch zu dem Ergebnis, bis ich das, was ich eingesetzt habe an Kapital, wieder raus habe, sind 3 oder 4 Generationen weg.
Und die Verhältnismäßigkeit ist manchmal gar nicht gegeben.
Genau, ne? Das berechnen wir, schauen uns das sehr genau an und ansonsten, wir bauen sukzessive zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf unsere Gebäude. Da hat Herr Althoff für uns alle Liegenschaften einmal untersucht, hat geschaut, insbesondere vor dem Thema Eigenverbrauch, wo ist es wirtschaftlich, welche Anlage draufzusetzen. Und wir haben jetzt gerade die Aufträge vergeben, um für die Kindertagesstätte Buddelkiste und eine weitere Kita nochmal Photovoltaik aufzubauen. Und so gehen wir Jahr für Jahr eigentlich vor. Paulusschule das Gleiche. Auch dort haben wir mit der Sanierung von Alttrakten dann nochmal uns die Heizungssituation angeguckt und dort eben auch auf Wärmepumpe gesetzt, beziehungsweise nochmal klassische Heizung als Puffer. Und so schauen wir wirklich von Liegenschaft zu Liegenschaft, was ist da notwendig. Und das macht es manchmal nicht einfach, gerade auch Inanspruchnahme von Fördermitteln, weil da ist es häufig sehr leicht zu sagen, ich wechsle komplett das System. Da gibt es relativ gute Fördersätze. Aber vorne muss für uns, das ist zumindest meine Devise, immer auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung stehen, absolut, weil wir gehen mit Steuergeld um, mit dem Geld von 14.000 Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn ich privat so eine Entscheidung treffe, treffe ich die, weil dann ist es mein Portemonnaie. Aber hier ist es das Portemonnaie von 14.000 Menschen.
Nein, das, also, und ich glaube, man darf da als Kommune auch als positiver Treiber vorweggehen und sagen, hier, schaut her, wir setzen sinnvoll Sachen um. Und PV ist ja das, was jeder sieht. Das finde ich auch gut. Vielleicht nochmal zwei andere Gedankenansätze. Zum einen haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Abwärmenutzung, ein großes Thema. Die Stadt hat eine eigene Kläranlage, über wo man Wärme nachdenken kann. Ist das ein Thema, was für euch innerhalb der nächsten Jahre relevant sein kann oder relevant wird gegebenenfalls?
Also wir beschäftigen uns damit, haben da ja auch eine Studie in Auftrag gegeben, wo ja auch euer Unternehmen mit dabei gewesen ist. Und natürlich ist das ein Thema, nicht nur in Haselünne, auch in anderen Kommunen. Wir haben nicht nur unsere Kläranlage, wir haben auch die Hase, wo man eben entsprechend Temperaturen entnehmen könnte. Genauso hätten wir den See im Zweifelsfall in unserem Naherholungsbereich. Aber am Ende, das ist immer die schwierige Frage, welche Anschlussquoten erreiche ich, wenn ich solche Netze aufbaue? Und Fakt ist ja, wenn ich heute sage, dieser Stichpunkt zählt, eine Woche später hat schon wieder in einem Stadtquartier irgendeiner seine Heizung privat erneuert. Und wenn ich dem dann sage, du musst aber in 4 Wochen an das Netz der Stadt Haselünne, weil wir theoretisch einen Anschluss- und Benutzungszwang anordnen könnten, dann löst das nicht Begeisterung aus. Und nochmal gesagt, so schwierig das ist mit Förderprogrammen, aber wenn dort nicht für diesen Umbau der Systematik Fördermittel hineinkommen, sind wir Kommunen finanziell nicht in der Lage, das tatsächlich wirtschaftlich für den Wärmeabnehmer darzustellen.
Also ich glaube, das wird mit dem WPG, also da werden Themen aufkommen, weil ich glaube, Energie müssen wir gemeinsam nutzen und Energie leben, also ausgeben Energie genauso wie sparen. Und ich glaube, dann wird es Lösungen geben, aber ich bin da bei dir, das ist vielleicht noch nicht heute machbar, aber ich sag mal, wenn wir 10 Jahre weiter sind, dann wird das, ich glaube, ein attraktives Thema sein, um Energie zu gewinnen, weil man kann sich das nicht vorstellen, aber jeder, der die Toilette benutzt und damit unsere Kläranlage nutzt, wird eine Menge Energie da reingeben und diese Energie kann genutzt werden. Also das ist vielleicht auch ein spannendes Thema, was man vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Was aber jeder auf dem Zettel hat, ist Windenergie. Und ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema. Das sieht man sofort. Egal, ob wir zu meiner Schwiegermutter nach Läden fahren, da sieht man die Windräder. Wie steht da die Stadt? Ich glaube, das ist auch kein ganz so einfaches Thema. Aber auf der anderen Seite natürlich was auch ja gelebt werden muss, das Thema Windenergie.
Ja, Windenergie, dem Grunde nach ja seit Ende der 90er, Anfang der 2000er im Emsland schon Thema. Nicht so sehr wie an der Nordseeküste in Ostfriesland, aber durchaus inzwischen auch ein, ich sag mal, Wirtschaftsfaktor bei uns in Haselünne. Wir haben einige Windparks und der Landkreis Emsland hat ja seine Hausaufgaben gemacht. Das RROP ist geändert. Wir erfüllen zukünftig die Quotierung, die das Land vorgegeben hat. Und jetzt wird in den nächsten Jahren zugebaut. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Natürlich durchaus auch im Wald. In Haselünne insbesondere entlang der B213 Richtung Barwinkel hoch. Und dort hat auch die Stadt Haselünne Flächen liegen, sodass wir auf Eigentumsflächen der Stadt Haselünne 3 eigene Windkraftanlagen bauen können. Das ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor für uns als Stadt. Und wir beschäftigen uns gerade damit, in welcher Rechtsform machen wir das, wie gestalten wir das aus. Machen wir zum Beispiel ein Kommanditistenmodell, wo Bürger sich beteiligen können? Oder aber sagen wir zum Beispiel, wir lassen es komplett in der Stadt, in der Hand der Stadt Haselünne, weil dann profitieren tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger davon, weil die Einnahmen und Überschüsse aus diesen 3 Windkrafträdern unmittelbar in den Haushalt der Stadt Haselünne gehen. Und nicht nur an die, die bereit sind, als Kommanditisten in so einen Windparkgesellschaft hineinzugehen. Und darüber hinaus, das ist ja nun auch gesetzgeberisch so gewollt, 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde kriegt die Kommune im Umkreis von den 2,5 Kilometern. Auch das sind inzwischen rund 200.000 Euro, die die Stadt Haselünne dort jedes Jahr einnimmt. Stetig wachsend, jedes Windrad, das dazukommt mit, ich sag mal, in der 7,5 Megawatt Klasse, wird so um die 30.000 bis 35.000 Euro reinspielen. Mhm. Und die 0,1 Cent potenzielle Bürgerbeteiligung, die dann auch nochmal ausgeschüttet wird an die Menschen, die im Umkreis leben, führen dann natürlich auch nochmal zu einer anderen Akzeptanz. Aber da müssen wir uns nichts vormachen. Wer so ein großes Windrad mit Gesamthöhe Richtung 250 Meter in einer Entfernung von einem Kilometer oder 750 Metern stehen hat, der ist erstmal betroffen. Und dass der das vielleicht auch nicht gut findet und dass man vielleicht auch nicht gut findet, dass Windkraftanlagen nicht nur auf freier Fläche, sondern im Wald stehen, das ist alles nachvollziehbar, das muss vernünftig abgearbeitet werden nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das kommt jetzt, aber wir alle erwarten auch stetigen Stromfluss aus der Steckdose. Und dort müssen wir auf die Erneuerbaren setzen und da ist Wind ein breites Thema, auch definitiv ein gutes Thema.
Ja.
Genauso aber eben auch Photovoltaik. Und auch das klang ja eben an, Freiflächenphotovoltaik, wie geht man damit um? Wir in Haselünne halten uns da momentan sehr zurück, Flächen auszuweisen. Wir haben nicht die Situation, dass man bei uns privilegiert das bauen kann, weil wir eben keine Autobahn haben oder eine zweispurige Bahnstrecke, wie es in Nachbarkommunen der Fall ist. Wir müssten Bauleitplanung dafür betreiben. Mhm. Wir sagen aber, zurzeit haben wir eigentlich noch so viel Dachflächen und schon belastete Flächen, wo man das machen kann. Da müssen wir nicht noch unbedingt eine heute zu beackernde Fläche dafür zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da darf sich auch noch jeder mal die Frage stellen, kann ich zu Hause nochmal für mich was tun, für die Eigenversorgung, gegebenenfalls auch nochmal für Stromnetz. Und Haselünne hat, und damit will ich das vielleicht auch mal so stehen lassen, heute schon durch Windkraft, Biogasanlagen, Photovoltaik tatsächlich eine Überschussquote bei den Erneuerbaren von rund 280%. Wenn man die Verbräuche und erzeugten Energien betrachtet.
Ja.
Natürlich gibt es aber eben auch, das ist übers Jahr gerechnet, Momente, wo es nicht funktioniert. Weil ich sage immer, im November, windstill und keine Sonne, dann ist nur die Biogasanlage da, die kontinuierlich was bringt. Aber die kann natürlich dann den Strombedarf nicht abdecken. Nur durch den Windzubau, den wir bekommen, werden wir dort weiter steigern. Jede Photovoltaikanlage hilft uns. Nur was wir alles vergessen: Es geht nicht nur um die Frage, den energieproduzierenden Bereich zu betrachten. Viel wichtiger ist, dass wir die Netzinfrastruktur dafür auf Vordermann kriegen.
Ja.
Weil unsere Netze sind zurzeit nicht in der Lage, diese Energiemengen tatsächlich Tag für Tag auch abzufedern, zu lenken und zu gestalten.
Also diese Variabilität ist das, was gegeben wird, ja, irgendwann gegeben sein muss, weil ansonsten funktioniert es nicht mehr. Gerade mit der dezentralen Lösung, wie du es gerade angesprochen hast, über Sonne und Wind, Biogas. Ich glaube, dieser bunte Mix, der wird es sein, der uns in die Lage versetzt, weiterhin so komfortabel mit Licht und Tablet und allen anderen Dingen umgehen zu können. Aber ja, das ist eine Herausforderung, die man, glaube ich, nur gemeinsam angehen kann. Gemeinsam mit Kommune, Land, Bund und auch jedem Bürger an sich. Und ich glaube, jeder hat da dann auch ein Stück weit seine Pflicht. Und vielleicht noch eine letzte Frage, was uns vielleicht als Haselünner Bürger umtreibt. Infrastrukturtechnisch Ladesäulen. Ich glaube, da ist ja gerade auch direkt in der Nähe des Rathauses was passiert. Ist das ein Thema, was euch tagtäglich umtreibt? Oder sagt ihr, da haben wir jetzt ein bisschen was getan, da ist erstmal Genüge getan?
Also, wir stellen ja fest, dass inzwischen tatsächlich die Zunahme von rein elektrisch betriebenen Autos, aber insbesondere auch Hybridfahrzeugen steigt. Und es ist jetzt gelungen, über eine sogenannte Bietergemeinschaft 4 Schnellladesäulen, die auch wirklich richtig mit Dampf laden, im Umfeld des Rathauses an der Plesse zu platzieren. Wir brauchen weitere, aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Das funktioniert natürlich nur, wenn es auch Abnehmer gibt, die nutzen.
Mhm.
Denn solche Schnellladesäulen, das ist nicht einfach nur die Ladesäule dahinstellen, sondern es muss auch das Netz, das diese Ladesäule versorgt, erstellt werden. Und das ist häufig das Teuerste dabei.
Ja.
Ich kann das nur so grob beschreiben. Die 4 Ladepunkte, die dort erstellt worden sind, das war ein 6-stelliger Betrag, der dort in der Hand genommen worden ist. Natürlich durchaus mit Fördermittel nicht von der Stadt Haselünne und Landkreis Emsland, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber das mal eben so zu tun, ist nicht ganz so einfach. Und deswegen, ich sage mal, man muss von allen Facetten einmal draufschauen. Wichtig ist uns, wir haben jetzt dieses Angebot. Es gibt ja auch private Anbieter noch in Haselünne oder ich sage mal Betriebe, die das mit anbieten. Das wird weiter wachsen in den nächsten Jahren. Und
Also Betriebe, dass man auch, also quasi, dass die auch öffentlich sind.
Genau.
Ne? Okay.
Mhm. Einzelhandelsgeschäfte machen das ja in Teilen Gastronomie.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch richtig, dass man dort eben auf eine Breite setzt.
Ja.
Wir brauchen viel mehr. Ich glaube, wenn man heute in unsere europäischen Nachbarländer mal reinfährt, haben wir schon eine bessere Infrastruktur.
Absolut.
Wenn ich an Frankreich denke, bei jedem größeren Supermarkt ist nicht nur eine Ladesäule, sondern da stehen 20, 30 überdacht, Photovoltaik oben drüber.
Ganz genau.
Da sind wir Deutschen nicht gut unterwegs.
Genau.
Ich sage immer, haben am Ende eines getan. Die Energiewende dem Grunde nach so angefangen zu bauen, dass wir mit der Firstpfanne angefangen sind, statt mit dem Fundament. Und da müssen wir wieder ein bisschen Realität an den Tag legen und ich sage immer, unten anfangen, vernünftig aufbauen und dass wir das so benötigen, wie es jetzt auf dem Weg ist, überhaupt keine Frage.
Naja, das ist gut, weil ich sag mal, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, was häufig das Problem ist, weil wenn ich auf der Autobahn bin und muss laden und halte am nächsten Parkplatz und da leuchtet nur in der Toilette eine Funzel, dann weiß ich genau, dass das Kabel, was da in der Erde liegt, nicht reicht, um mal eben 300 kW zur Verfügung zu stellen. Und das ist genau der Punkt, diese Infrastruktur, da müssen wir in Deutschland einfach besser werden, da bin ich total bei dir.
Aber dieses Problem gibt es ja auch in anderen Sektoren. Ich erinnere mich auch aus meiner Schulzeit, also als Lehrerin, da war das oft ja auch so, ne, dass man gefühlt bei Schritt 10 angefangen hat, ne, und die ganze Basisarbeit, die kommt dann irgendwie dann später. Ob es irgendwie auch G8 und G9 war beispielsweise, habe ich ja genau auch in meiner Zeit erlebt. Deswegen, ja, das Thema kennen wir auch aus anderen Bereichen. Apropos Bildung, das wäre natürlich auch nochmal ein ganzer Podcast wert, ne? Du hast vorhin auch von der Oberschule, also Bödecker Oberschule in Haselünne, das ist ja auch unsere Kaderschmiede, kann man so sagen, ne? Mhm. Die meisten unserer Auszubildenden kommen auch daher. Da ist es natürlich, wenn wir wieder auch von, ne, Wirtschaft und Stadt auch sprechen, wie wichtig das auch ist, dass dieses Zusammenspiel da auch funktioniert, dass da auch Schüler gut ausgebildet werden, die auch unsere Next Generation dann auch sind. Aber das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber im Bereich Bildung engagieren wir uns ja auch. Das wäre auch so ein bisschen auch mein, so langsam den Bogen auch zu spannen, wieder zu diesen bisschen weicheren Faktoren, die, von denen ich überzeugt bin, sich immer in wirklich Hard Facts auch immer übersetzen lassen am Ende des Tages. Wenn wir so langsam Richtung Schluss kommen. Genau, ich habe es gerade angesprochen. Also wir sind ja beide oder engagieren uns in der Angela Merici Stiftung Haselünne. Du bist Kuratoriumsvorsitzender, ich bin Vorsitzende des Vorstands. Das heißt, wir kennen Ehrenamt. Christian, du warst lange im Stadtmarketing. Ehrenamt ist ja etwas, was wir brauchen, also wir sind auch damit aufgewachsen, ich kenne das gar nicht anders, auch unsere Familien, unsere Eltern haben uns das vorgelebt und ich sehe das in Haselünne auch, dass Haselünne auch von dieser Gemeinschaft auch lebt und dass man das auch spürt in über 100 Vereinen und auch Initiativen und wenn man da mal auch auf lokale Ebene schaut, also es ist ja, ich finde auch eine Form von Demokratie, auch Demokratieverständnis, dass aus meiner Sicht zeigt sich das nicht in großen Reden, sondern genau da, im Alltag, in dieser Beteiligung, im Ehrenamt, im Miteinander von auch Stadt, Wirtschaft, Verein. Wie erlebst du dieses Miteinander in Haselünne? Also was macht für dich so auch so gelebte Demokratie vor Ort aus?
Also zunächst, wenn ich aufs klassische Ehrenamt schaue, glaube ich, hat Haselünne da einen riesen Faustpfand, weil Bürgerschaft hoch engagiert ist. Natürlich nicht jeder Einzelne, aber eine wirklich große, breite Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern. Ja. Und das in den unterschiedlichsten Bereichen. Und Am Ende sind unsere Vereine, Verbände, Gruppierungen und Initiativen das Bindeglied und der Haltepunkt für die Gesellschaft. Mhm. Da können wir, ich sag mal, als Staat und staatliche Organe, was eine Kommune letzten Endes auch ist, immer nur Rahmenbedingungen setzen. Mhm. Aber wenn der Bürger sich nicht selber engagiert, ist Gesellschaft dem Grunde nach ein Stück weit auch nicht mehr so lebenswert, wie wir das alle kennen. Und vieles wäre ohne ehrenamtliches Engagement überhaupt nicht denkbar. Mhm. Das, wie du eben sagtest, Angela Merici Stiftung ist nur dadurch möglich geworden, weil eben Privatpersonen und Unternehmen eine Idee hatten, sich abgestimmt haben, Geld eingesammelt haben, eine Stiftung gegründet haben und diese Stiftung jetzt ehrenamtlich dafür Sorge trägt, dass es in Haselünne noch und Region Herzlake nochmal ein Mehr an Bildungschancen gibt, als das, was die staatlichen Ebenen tatsächlich bieten können. Ja. Und da können wir über die Heimatvereine gehen, da können wir im Bereich der begleitenden Seelsorge kirchliche Einrichtungen gehen. Wir brauchen diese Vereine, Verbände, wie gesagt, als Haltepunkte, durchaus auch als wertegebende Bereiche in unserer Gesellschaft.
Absolut.
Und ganz wichtig ist, dass es uns gelingt, gerade in den Sportvereinen und den Jugendorganisationen immer wieder Menschen zu finden, die Kinder und Jugendlichen möglichst früh abholen. Denn die Kinder, die in diesen Vereinsstrukturen groß werden, lernen automatisch sozial-gesellschaftlich richtiges, gutes Verhalten, sind später auch immer wieder bereit, sich selbst einzubringen. Und wir als Stadt haben ja vor etlichen Jahren den Ehrenamtspreis nochmal ins Leben gerufen, wo wir dann außergewöhnliches Engagement nochmal darstellen wollen, ehren wollen. Dem Grunde nach, trifft man dann ein oder zwei Organisationen im Jahr, die geehrt werden, oder Menschen, Bürgerinnen und Bürger. Es gäbe manchmal viel mehr, das zu überreichen.
Mm, ja.
Und deswegen war es zum Beispiel auch eine gute Geste, dass das Land Niedersachsen eben im Zuge der Hochwassersituation 2023, 2024 gesagt hat, die Menschen, die dort angepackt haben, die bekommen von uns eine Medaille ausgehändigt, weil das ein ganz besonderes Engagement war über den Job hinaus. Viele Feuerwehrkräfte, viele technische Hilfskräfte, die dort engagiert haben, Firmen, die ihre Mitarbeiter kostenlos zur Verfügung gestellt haben, technisches Gerät zur Verfügung gestellt haben. Nur so funktioniert Gesellschaft. Ja. Deswegen werbe ich auch dafür, dass die Unternehmen, und in eurem Unternehmen ist das auch selbstverständlich, eben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum einen Engagement vorgelebt wird durch die Unternehmensführung, zum anderen aber auch den Menschen dort Freiräume gegeben wird, sich tatsächlich engagieren zu können. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sonst geht uns so viel verloren. Das können wir hauptamtlich alles gar nicht abbilden.
Genau.
Und ich nehme noch ein Beispiel. Familienfest im September diesen Jahres. Ja, haben wir von der Verwaltung mit organisiert. Aber 34 Aussteller aus den Vereinen, Verbänden, Gruppierungen zu haben, die wären von uns gar nicht so organisierbar gewesen. Ja. Das geht eben nur, weil Menschen bereit sind, für andere was zu tun. Und da müssen wir einfach weiter dran arbeiten, Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen Lust drauf haben. Wir brauchen keine Rahmenbedingungen vom Staat, die sagen, oh, ich muss erstmal überprüfen, ob der das denn kann, was der da macht. Mhm. Wir müssen wieder das Vertrauen zu den Menschen haben, dass die, die sich engagieren, dort auch Gutes tun. Wir werden immer den einen oder anderen Fall haben, wo es auch mal nicht in die richtige Richtung läuft. Mhm. Aber wir müssen grundsätzlich wieder Vertrauen haben in unsere Gesellschaft, in unsere Bürgerschaft.
Ja, sehe ich ganz genauso. Danke, das kann ich so unterschreiben. Und
unterstreichen.
Genau. Und Familienfest übrigens, da haben wir auch vom Tennisverein, wir haben auch Kuchen gebacken. Und das ist genau das, dass da wirklich alle mit anpacken, da einen tollen Tag haben.
Ja, und das war wirklich, ist ein gutes Beispiel. Wir hatten natürlich Top-Wetter, das muss man auch sagen, aber es war wirklich viele glückliche Menschen, zufriedene, glückliche Kinder. Und ich glaube, das bleibt dann auch hängen. Und wenn man dann sieht, wer wirklich da aktiv war, das ist ein gutes Beispiel dafür.
Und wie viele Vereine da auch sichtbar geworden sind.
Also richtig gut.
Gut, dann würde ich mal sagen, du hast nochmal das Schlusswort, Werner. Wenn wir so, wir haben jetzt ja wirklich eine ganze Weile auch über Haselünne, wir haben viele Perspektiven eingenommen, auf Haselünne so geblickt. Wenn du ja mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, was ist dir besonders wichtig? Was wünschst du dir für Haselünne?
Also ich wünsche mir dem Grunde nach eigentlich eins, dass es allen Verantwortlichen gelingt, egal ob in den Betrieben oder aber auch in den Dienstleistungssektoren oder in den Verwaltungen und damit auch in den kommunalen Gremien, gemeinsam gelingt, Haselünne, aber auch die Region so in die Zukunft zu tragen, dass es nach wie vor lebens- und liebenswert ist. Ich glaube, wenn das geschafft wird, ist vieles möglich, weil Menschen, die sich wohlfühlen, bringen sich ein und erzeugen auch Mehrwerte, die manchmal gar nicht vorher denkbar sind. Und ich sage das immer so, ich finde diesen Slogan eigentlich klasse, den die Stadt Haselünne vor 30 Jahren ungefähr entwickelt hat. Wir haben den Slogan beim modernen Stadtlogo Haselünne natürlich gut. Hm. Und wenn man diese drei Worte mal für sich nimmt, alleine das mittlere, natürlich, dann ist damit alles gesagt. Wenn uns das gelingt, das so in die Zukunft zu tragen, dann bin ich absolut zufrieden. Und ganz wichtig ist dabei, dass wir alle gemeinsam gesund und munter bleiben und das Lächeln nicht verlieren, wenn es denn dann mal etwas schwierigere Situationen gibt, die zum Leben eben dazugehören. Und ansonsten kann ich euch beiden und eurem Unternehmen nur weiterhin viel Erfolg wünschen und bleibt engagiert und vor allen Dingen bleibt so unterwegs, wie ihr bisher unterwegs seid, dann profitiert die Stadt Haselünne da auch sehr von. Dankeschön.
Vielen Dank dafür.
Danke dir. Ja, das war doch mal eine spannende Folge. Vielen Dank.
Tschüss. Gerne.
Tschüss.